Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Plasmide, Vektoren, Tumorvakzine. Neue Impfkonzepte in der Diskussion. Vor etwa 20 Jahren begannen Forscher mit der Entwicklung neuer Impfstofftypen wie den Plasmidimpfstoffen. Doch bis zur breiten Anwendung dieser und weiterer Konzepte am Menschen scheint es noch ein weiter Weg zu sein. Das Prinzip der DNA-Vakzinierung besteht darin, ringförmige Erbsubstanz, sogenannte Plasmide, zu verabreichen. Diese enthalten Gene für ein oder mehrere Proteine eines Infektionserregers. Somit werden bei einer DNA-Vakzinierung keine Impfantigene, sondern nur noch die Information zur Bildung derselben appliziert. Dr. Renat Michael Pfleiderer, Leiter des Fachgebiets Virusimpfstoffe am Paul-Ehrlich-Institut, erläutert das Prinzip. Die Idee hinter diesem Konzept ist eine saubere Impfstoffproduktion mit wesentlich geringerem Aufwand als bei den herkömmlichen Methoden zu ermöglichen. Die Applikation erfolgt mittels sogenannter Genkanonen in die Haut, wo die beispielsweise an Goldpartikel gebundenen Plasmide von immunkompetenten Zellen aufgenommen werden. Die Plasmid-DNA wird dann in den Kern dieser Zellen transportiert, dort transkribiert, anschließend translatiert und das Antigen entsprechend präsentiert, sodass eine effektive Immunantwort entsteht. Im Vergleich zu herkömmlichen Impfstoffen böte eine Vakzinierung mit Plasmiden viele Vorteile. Da nicht die gesamte genetische Information des jeweiligen Krankheitserregers, sondern nur die Gene für ein oder mehrere Proteine verabreicht werden, würden sich keine vermehrungsfähigen Erreger bilden. DNA ist bei Raumtemperatur chemisch stabil. Bei Lagerung und Transport der entsprechenden Impfstoffe könnte auf Kühlung verzichtet werden. Nur die von den Plasmiden kodierten Proteine werden vom Immunsystem als fremd erkannt, nicht jedoch die verabreichte DNA, sodass hierauf keine Immunreaktion erfolgen könnte.
Auch Dr. Renat Ilse Zündorf, akademische Oberrätin am Institut für Pharmazeutische Biologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main, hält Plasmidvakzine für eine elegante Variante zu herkömmlichen Impfstoffen. Man bringt quasi den Impfling selbst dazu, das Antigen zu produzieren und muss daher nicht erst ein Zellsystem etablieren und aus diesem das antigene Protein isolieren und aufreinigen. Erstaunlicherweise funktioniert es ganz gut, wenn DNA zum Beispiel in einen Muskel eingebracht wird. Die Zellen produzieren dann das entsprechende Antigen. Allerdings ist fraglich, ob man hundertprozentig sicher sein kann, dass jeder Impfling ausreichend Antigen herstellt, um die Immunantwort so zu stimulieren, dass ein sicherer Schutz vor einer Infektion gewährleistet wird. Tatsächlich zeigte sich bei vielen Tests mit DNA-Impfstoffen, dass die Reaktionen des Immunsystems nur sehr schwach ausgeprägt waren. Neben einer zu geringen Antigenproduktion vermuten die Forscher als weitere Ursache, dass die verabreichte DNA von zu wenigen Zellen aufgenommen wird. Daher wurde in den letzten Jahren intensiv an der Verbesserung der Verabreichungstechniken gearbeitet. Mit den neu entwickelten Methoden, wie beispielsweise Druckluftinjektionssystemen, sogenannte Genkanone, Englisch Gene Gun, gelingt es heute, Plasmide in größerer Zahl in die Haut, wo sich besonders viele Immunzellen befinden, zu injizieren. Eine weitere vielversprechende Methode ist die Elektroporation. Dabei bilden sich infolge schwacher elektrischer Impulse vorübergehend Poren in den Zellmembranen, wodurch bis zu 1000-mal mehr Plasmidmoleküle in das Zellplasma gelangen können. Wie bei konventionellen Impfstoffen können auch bei DNA-Vakzinen Wirkverstärker, sogenannte Adjuvantien, zum Einsatz kommen. Die Information für die Herstellung dieser Adjuvanzproteine wird in das zu verabreichende Plasmid integriert. Neben diesen Möglichkeiten zur Optimierung der DNA-Impfstoffe ist ein weiterer Weg, die DNA-Sequenzen selbst zu verbessern. Vor dem Hintergrund, dass einige der 20 Aminosäuren, aus denen Proteine aufgebaut sind, von mehreren DNA-Dreiernukleotiden, sogenannten Codons, verschlüsselt werden, verwendet man für die Plasmidherstellung diejenigen, die von den Zellen am effektivsten umgesetzt werden können.
Pfleiderer hat erhebliche Zweifel daran, ob diese Maßnahmen ausreichen. Meines Wissens gibt es keine Produktionsanlage, die es erlaubt, in solch großen Mengen Plasmid-DNA herzustellen, dass sie einen Markt bedienen können, der genauso groß ist wie der Markt, den sie mit gereinigten Antigenen beliefern. Pro Immunisierungszyklus benötigt man bis zu 100 Milligramm an Plasmid-DNA. Wenn Sie also 1 Million Menschen impfen wollen, brauchen Sie Mengen, für die es noch gar keine technischen Möglichkeiten gibt. Bisher sind Plasmidimpfstoffe zur Anwendung am Menschen über das präklinische Stadium nicht hinausgekommen. Fleiderer verweist noch auf ein anderes Problem. Es geht ja vor allem immer darum, Nutzen und Risiken miteinander zu bewerten und zu dem Schluss zu kommen, dass am Ende aller klinischen Studien und pharmazeutischen Entwicklungsprozesse der Nutzen die Risiken bei weitem überwiegt. An diesem Punkt sind die Plasmidimpfstoffe noch lange nicht angekommen, im Gegenteil. Der Grund ist, man injiziert dabei große Mengen einer fremden DNA in menschliches Gewebe und weiß eigentlich gar nicht so genau, was dabei passiert. Im schlimmsten Fall könnte sich eine Plasmid-DNA in die chromosomale DNA integrieren. In den allermeisten Fällen wird nichts passieren, aber es kann natürlich auch sein, dass diese Integration so unglücklich verläuft, dass hier menschliche Gene angeschaltet werden, die besser ausgeschaltet blieben, weil sie in diesem Kontext nicht exprimiert werden sollen und dadurch ein Schaden entsteht. Man bezeichnet diesen Prozess, also die Veränderung chromosomaler Strukturen mit anschließender Onkogenese, als Insertionsmutagenese. Diese genetischen Risiken sind praktisch unkalkulierbar, denn Insertionsmutagenesen geschehen zufällig. Das ist ein besonders risikobehafteter Ansatz, insbesondere wenn Sie eine bestehende Alternative haben. Es sieht ein bisschen anders aus auf Gebieten, wo es überhaupt noch keine Impfstoffe gibt und wo es um lebensbedrohliche Erkrankungen wie zum Beispiel schwere Malaria geht. Wenn man mit einer Plasmidimpfung eine solche Erkrankung heilen oder verhindern könnte, dann hätte man einen überragenden Nutzen, der eventuell diese theoretischen Risiken bei weitem überwiegt.
Obwohl es noch nicht gelungen ist, einen DNA-Impfstoff zur Anwendung beim Menschen zur Zulassung zu bringen, sind in Deutschland 2 Impfstoffe in der Veterinärmedizin zugelassen. Ein Impfstoff gegen das West-Nil-Virus bei Pferden und einer gegen das infektiöse hämatopoetische Nekrosevirus bei Zuchtlachsen. Bei Tieren ist eine DNA-Impfung weniger problematisch, erläutert Pfleiderer. Sie können aber für Menschen mit einer Lebenserwartung von etwa 80 Jahren nicht die gleichen Überlegungen anstellen wie bei einem Tier. Denn es besteht ja nicht nur zum Zeitpunkt der Impfung ein Risiko, sondern auch darüber hinaus. So müsse man auch bedenken, dass viele Impfungen bei Kindern angewendet werden, so zum Beispiel bei einer Grundimmunisierung bereits ab der 6. Lebenswoche. Dies erfordere eine besondere Vorsicht, da in diesem Alter die Zellteilungsrate viel höher als bei Erwachsenen ist. Keine Zulassungsbehörde würde dieses Risiko eingehen, denn es ist ein zentraler Aspekt unserer Arbeit, uns nicht nur mit den erkennbaren Risiken zu beschäftigen, sondern auch mit solchen, die theoretisch möglich sind. Pfleiderer ist daher skeptisch, was die Entwicklung von Plasmidimpfungen angeht. DNA-Impfungen haben meiner Ansicht nach eine Zukunft nur für eine ganz enge Nische, die man jetzt noch nicht voraussehen kann.
Ein weiteres Impfkonzept sind vektorbasierte Impfstoffe, die sich jedoch grundsätzlich von den Plasmidimpfstoffen unterscheiden. Zulassungstechnisch gehören beide zu den Gentransferarzneimitteln, erläutert Pfleiderer. Bei vektorbasierten Impfstoffen werden die zu übertragenden Gene in Viren, zum Beispiel Adenoviren, verpackt. Diese Viren können sich jedoch im Körper eines Patienten unkontrolliert vermehren oder zu Immunreaktionen führen. Um diesem Risiko aus dem Wege zu gehen, wird derzeit an der Entwicklung nicht-viraler Vektoren gearbeitet. Bisherige klinische Untersuchungen mit vektorbasierten Impfstoffen waren nicht von Erfolg gekrönt oder mussten sogar vorzeitig abgebrochen werden. So beispielsweise die 2009 vorzeitig beendete Phase-2-Studie STEP, die an 3000 HIV-negativen Probanden die Wirksamkeit und Sicherheit einer HIV-Vakzine testen sollte. Bei dieser Untersuchung diente ein Adenovirus, ein verbreiteter Erkältungserreger, als Transportmittel für 3 synthetisch hergestellte Gene des Virus.
Bei einer Zwischenauswertung der Studie zeigte sich jedoch, dass sich mehr Teilnehmer aus der Gruppe der Geimpften als aus der Placebo-Gruppe mit HIV infiziert hatten. Zündorf sieht verschiedene Gründe für das Scheitern der Studie. Eine effiziente Vakzine gegen HIV zu entwickeln, ist aus mehreren Gründen schwierig. Zum einen ist das Virus hochgradig variabel und verändert sich ständig, sodass sich eigentlich auch immer der Impfstoff ändern müsste. Dazu kommt, dass das Angriffsziel der Viren genau diejenigen Zellen sind, die für eine schützende Immunantwort im Menschen nötig sind. Und schließlich sieht man an den bisherigen Studien, dass ein Erfolg in einer Impfstudie im Tier nicht auch zu einem Erfolg im Menschen führt. Das war zum Beispiel auch mit dem Adenovirus-basierten Impfstoff der Fall. Im Affen hat es ganz gut funktioniert, weil die keine Immunreaktion gegen den Träger, das Adenovirus, gezeigt haben. Bei den Menschen hingegen ist das Adenovirus weit verbreitet, sodass hier direkt das Immunsystem gegen das Transportmittel aktiviert wurde. Aber ich denke, man kann aus all den unterschiedlichen Ansätzen sehr viel lernen und hoffentlich dann auch Strategien entwickeln. Beispielsweise Lentiviren statt Adenoviren als Vehikel zu verwenden, die vielleicht doch noch ans Ziel führen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Claudia Bruhn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.